Hallo und schön, dass wir es wieder einrichten konnten. Wir freuen uns und dort, wo wir heute eine Reise hinmachen, nämlich in die Frontier Markets, werden wir auch gehört und freuen uns da sehr drüber. Vielen Dank auch, dass ihr uns so zahlreich abonnieren. Und wir fragen uns, wer sind eigentlich die 100 Hörer aus Brasilien? Vielleicht melden sich mal bei uns, wäre spannend. Wir haben außer unserer Reise in die Frontier Markets auch ein bisschen was über Technologie zu besprechen und über die Gewichtung in unseren Portfolios und darüber, was wir noch an Impulsen für unsere Taktiktafel auf dem Private Banking Kongress aufgelesen haben. Wenn wir in Anleihen aus den Frontier Markets investieren, entkoppeln wir uns von vielen anderen Risiken, die auf den Rest unseres Vermögens wirken. Warum ist das so? Mit welchen Renditeerwartungen können wir in diese Märkte investieren? Und welche Risiken gehen wir dabei ein? Wie selektiert man die richtigen Teilmärkte? Das besprechen wir vertieft heute mit Witold Barke von Generali Investments. Außerdem beleuchten wir, wie versprochen, die Technologiegewichtungen in unseren Vermögen. Und wir diskutieren, welche Impulse wir jetzt insgesamt vom Private Banking Kongress aufgesammelt haben und befüllen damit unsere Taktiktafel.
Nicht in Unternehmen investieren, die nur auf Hoffnung
warten. Der andere Verschuldungsgrad bleibt ja immer.
Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
wieder. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dog.
Herzlich willkommen zu Folge 144 in Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ITA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin immer noch Family Officer, Beirat und Treasurer und freue mich, dass Sie zuhören. Das ist ein Finanzpodcast, das heißt, wir nennen hier Zahlen, Daten, Fakten, für die wir keine Gewähr geben können auf ihre Richtigkeit. Und nichts, was wir hier besprechen, ist eine Anlageberatung. Sie investieren auf eigenes Risiko. Bitte seien Sie sich dessen bewusst. Sie investieren ohne unsere Unterstützung und wenn Sie Unterstützung brauchen, dann wissen Sie, wo Sie welche finden. Sie sind aber sowieso professionelle Anleger, das wissen wir, oder Sie wollen es noch werden, deswegen hören Sie auch diesen Podcast. Die meisten von Ihnen hören uns übrigens auf Windows, das heißt, Sie sitzen im Büro und notieren mit und das finden wir wunderbar. So, jetzt möchte ich Sie kurz einstimmen auf das, was uns heute erwartet. Wir sprechen im Hauptgespräch mit Witold Barke von Generali Investments über die Frontier Markets, dann mache ich vorher ein paar Anmerkungen zum Thema Technologiegewichtung in den Aktienportfolios, die ich überwache. Und dann schließen wir unseren Bummel über den Private Banking Kongress ab und sammeln ein paar letzte Impulse für unsere Taktiktafel. Jetzt kommt Werbung. Partner der heutigen Folge ist wiederum die DJI Capital AG, die wir ja in den letzten beiden Folgen sehr gut kennenlernen durften. Die DJI Capital AG steht für 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Seit 25 Jahren ist DJI im institutionellen Asset Management aktiv und hier liegt der Fokus auf Stiftungen, Pensionskassen, Versorgungswerken und kirchlichen Organisationen. Der Investmentansatz basiert auf der FMM-Methode und einem eigenen Research-Team. Auch das haben wir in den letzten beiden Folgen sehr ausführlich kennenlernen dürfen. Und dieses Research-Team führt jährlich rund 500 Gespräche mit Unternehmenslenkern. Der Investmentprozess lässt ein hohes Maß an Gelenkigkeit zu, mit der Folge, dass das Risikomanagement nachweisbar in volatilen Marktphasen Verlustrisiken reduzieren kann. DJI bietet individuelle Lösungen wie Spezialfonds, Beratungsmandate, White-Label-Angebote und das Haus hat eine ausgewiesene Multi-Asset-Kompetenz, denn über die Hälfte des von DJI verwalteten Vermögens ist in Multi-Asset-Strategien investiert. Nachhaltigkeitskriterien sind fest im Investmentprozess verankert und für institutionelle Investoren entwickelt DJI individuelle Mandatslösungen mit dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus mit aktiver Steuerung. Und unseren Gesprächspartner aus den letzten beiden Folgen, Richard Schmidt, finden Sie auf der Partnerseite auf der Homepage von DJI. Dort steht er Ihnen ab individuellen Vermögensverwaltungsmandaten von 20 Millionen Euro als Ansprechpartner zur Verfügung. Vielen Dank für diese Partnerschaft. Werbung Ende. Und jetzt möchte ich Sie mal kurz für ein Thema interessieren, das mich beruflich aktuell sehr beschäftigt und vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber debattieren und nachdenken. Wir alle sind in irgendeiner Form mit Technologie investiert und ich überwache in meiner Funktion als Family Officer, als Beirat, als Mitglied in verschiedenen Finanzausschüssen 28 Aktienmanager, die alle in irgendeiner Form Technologie investieren. Diese Adressen sind große, kleine Garagenfirmen bis zu Investmentbanken, die Privatbanken, alle üblichen Verdächtigen. Alle zeigen in ihren Reporting-Gesprächen, in denen wir natürlich thematisieren, wie viel Technologie man aktuell haben sollte, zu welchen Bewertungen, gibt es da Blasen, Risiken, in ihren Reportings diese GIGS-10-Sektoren. Das heißt, wir haben da eine Aufteilung von 10 Sektoren und da taucht dann eine Gewichtung von vielleicht 25 oder 23 oder mal 28% auf im Tech-Bereich. Wir wissen aber, das ist nur die halbe Wahrheit, denn zwei der großen Werte, nämlich Alphabet und Meta, sind dem Bereich Communication Services zugeordnet. Das wird sogar manchmal unterschlagen und das muss ich dann immer nachfragen. Also muss man da schon mal ein bisschen rechnen. Das heißt, diese normale GIGS-10-Sektoraufteilung ist völlig wertlos für diese Debatte, die wir eigentlich führen wollen. Als Behelfsbrücke habe ich dann schon vor 8 Jahren aus diesen GIGS-10-Sektoren diese Industry Names, die darunter liegen, das sind 72 verschiedene Industrien, genommen, aufgeteilt und in 20 Sektoren definiert. Und da finden dann alle Technologieindustrien wieder zusammen. Gleichzeitig habe ich diese Industrien dann zyklisch angeordnet, sodass man sehen kann, ob ein Portfolio konjunktursensitiv ist oder zinssensitiv. Das ist aber Nebensache. Damit kann man schon mal die Gewichtung ein bisschen besser eingrenzen. Das beantwortet aber die entscheidenden Fragen, die man sich aktuell stellen muss, auch noch nicht. Um die zu beantworten, habe ich eine eigene Region definiert, neben Nordamerika, neben Europa und neben Asien-Pazifik und dem Rest der Welt, habe ich eine Tech-30-Region definiert, in der die 30 größten Tech-Unternehmen der Welt allokiert sind oder versammelt sind. Und jedes Portfolio hat ja irgendwelche von diesen 30 größten Sektoren und die werden dann in dieser Region abgegriffen. Auf diese Weise kann man auch sehen, was übrig bleibt, ja, vom amerikanischen Traum im USA-Anteil oder im Nordamerika-Teil und auch in Europa und auch in Asien-Pazifik. Und das finde ich sehr, sehr aussagekräftig. Davon will ich Ihnen mal kurz erzählen. Wenn wir diese Tech-30-Allokation durch diese verschiedenen Portfolios bewerten und anschauen, dann kann man sehen, dass die Gewichtung des Tech-30-Sektors hier schon anders aussieht als über diese GIGS-Sprache. Da sind wir meistens bei Gewichtungen zwischen 28 und 32% Gewichtung. Meistens entspricht die Anzahl der Titel, die dann in diesen Sektor gehen, so etwa 15-20% der Portfolios. Das heißt, wir haben auch in diesen Tech-Aktien schon mal eine Übergewichtung und eine höhere Gewichtung als das klassische Durchschnittsgewicht, das wir dann in Portfolios finden. Auch das ist ja vollkommen in Ordnung. Jetzt wird's spannend. Wir sprechen ja viel über Bewertungen im Technologiebereich und die Bewertungen dieser Tech-Aktien liegen meistens durchschnittlich bei 29-32%. Was bleibt denn dann eigentlich übrig für die anderen Sektoren oder für die anderen Regionen? Die anderen Regionen haben dann durchschnittlich, also der Non-Tech-Bereich sozusagen, haben dann durchschnittlich einen KGV von 17-18. Das klingt sehr europäisch. Es gibt ein Haus in Liechtenstein, das hat dann einen durchschnittlichen KGV im Non-Tech-Bereich von 23. Helm aufziehen. Das Umsatzwachstum dieser Tech-Werte. Und das ist wirklich spannend und das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, liegt zwischen 11-16% pro Jahr in den nächsten 5 Jahren. Der Konsensus schätzt die nächsten 5-6 Jahre immer explizit voraus und diese Daten habe ich dann genommen und habe mir dann mal die Durchschnittswachstumsraten angeschaut. Durchschnittlich liegen diese Wachstumsraten im Tech-30-Bereich bei plus 15% Umsatzwachstum pro Jahr in den nächsten 15 Jahren. Wir alle können rechnen, das entspricht einer Verdopplung der Umsätze dieser Aktien. Also auf Deutsch übersetzt, die größten Unternehmen der Welt, die jetzt schon die höchste Kapitalisierung haben, die jetzt schon das höchste Gewicht in unseren Portfolios haben, verdoppeln nach diesen Analystenprognosen nochmal ihren Umsatz innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ist uns das klar? Der Rest, also der Non-Tech-Bereich, liefert dann ein Umsatzwachstum in den nächsten 5 Jahren durchschnittlich zwischen 5-8%, also knapp einem Drittel oder der Hälfte dieser Wachstumsraten. Das ist schon ein enormer Abfall. Man kann aber auch sagen, ist ja klar, wir sprechen da auf der einen Seite von Plattformökonomien, die alle irgendwie auch mit Cloud-Geschäft arbeiten und die anderen erzeugen reale Güter und haben eine hohe Kapitalbindung, das ist was völlig anderes. Ja, okay, das kann man schon sehen. Noch spannender wird es aber, wenn man sich die Umsatzwachstumskontribution anschaut. Das heißt, wie viel Umsatzwachstum kommt denn aus dem Tech-30-Bereich und was bleibt für die anderen Sektoren übrig oder für die anderen Regionen? Und der Durchschnitt beim Umsatz, bei der Umsatzwachstumskontribution liegt zwischen 38% und 60%. Alles pendelt sich so in den meisten Portfolios zwischen 55% und 57% ein. Das heißt, ein Portfolio, das eigentlich ganz normal aussieht und das nicht mal indexnah aussieht und das auch optisch den Bereich Information Technology untergewichtet, das wird ja oft auch von den Portfolio-Managern ganz klar gezeigt, hat eine Umsatzwachstumskontribution aus dem Tech-Bereich von 55%. Also mehr als die Hälfte des Umsatzwachstums kommt da in den nächsten 5 Jahren aus dem Tech-Bereich. Und das sollte man schon wissen, finde ich. Interessanterweise ist das Gewinnwachstum dann nur bei 48%. Das heißt, durch die hohen Investitionen steigt das Gewinnwachstum in diesem Bereich nicht so stark wie der Umsatz. Auch das ist eine spannende Information. Und was sagt uns das jetzt eigentlich? Erstens, dass die Daten, die wir normalerweise für unsere Reporting-Gespräche nehmen, eigentlich nutzlos sind. Also sie lassen da keine Datentiefe zu. Und auch wenn das jetzt hier nur Simulationen sind und auch wenn das hier nur Prognosen sind, haben wir schon ein klares Bild, wofür eigentlich in unseren Portfolios die hohe Bewertung zahlen. Zweitens, die Abhängigkeit von Tech über das Umsatz- und Gewinnwachstum ist enorm, ist viel höher, als die meisten denken. Und es muss uns einfach bewusst sein. Und wenn es mal systemische Risiken gibt, und das ist meine Frage an die Portfolio-Manager, die diesen Tech-Bereich dann immer übergewichten, wenn es mal systemische Risiken gibt, die auf irgendwelche atmosphärischen Störungen im Weißen Haus zurückgehen, auf irgendwelche Regulierungen, auf irgendwelche Disruptionen, dann haben wir ja nicht bei der Einzeltitelanalyse, also idiosynkratisch Risiken, die wir lösen können, sondern überliegend Risiken, die auf den gesamten Tech-Bereich wirken. Und meine Frage ist immer, wie denn diese systemischen Risiken überwacht werden, denn die wirken ja auf solche Tech-Portfolios in kolossaler Weise. Idiosynkratisch, das glaube ich schon, schauen die Portfolio-Manager immer sehr genau, wo bestimmte Risiken liegen. Aber sie können keine systemischen Risiken herleiten. Und das ist auch die Schwäche von rein top-down oder rein bottom-up getriebenen Portfolioansätzen auf der Aktienseite. Das heißt, versuchen Sie mal mit Ihrem Bottom-up-Aktienmanager genau diese systemischen Risiken zu debattieren. Meistens ist da nicht so viel Kapazität im Maschinenraum für investiert. Und das halte ich für ein Risiko, das man auf jeden Fall ansprechen muss. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass die Sicht auf unsere Technologieunternehmen eine etwas andere sein müsste und dass wir diese Daten deutlicher diskutieren müssten. Und dass vor allen Dingen dann auch übrig bleibt, und das unterscheidet viele Portfolios voneinander, was denn im Nicht-Tech-Bereich, also im Non-Tech-Bereich investiert ist und was wir da für Opportunitäten haben. Und genau diese Opportunitäten sammeln wir auch in diesem Podcast zusammen und überlegen uns, welche Bausteine ein Portfolio eine Emanzipation von diesem Tech-Bereich ermöglichen. Und da haben wir in den Folgen, die sich um den Private Banking Kongress ranken, schon sehr viel gehört. Hören wir heute auch noch mehr. Und mir war wichtig, das mal kurz mit Ihnen zu beleuchten. Jetzt freue ich mich, Ihnen Witold Barke von Generali Investments ankündigen zu dürfen. Mit Ihnen habe ich ein Partnergespräch am Rande des Private Banking Kongress in Hamburg geführt und wir haben debattiert, inwieweit Anleihen aus den Frontier Markets einen echten Diversifikationseffekt für den Rest des Portfolios liefern können, weil die Risiken dieser Anleihen aus den Frontier Markets extrem gering mit anderen Systemrisiken korrelieren, die auf den Rest Ihres Vermögens wirken. Ein spannendes Gespräch, viel Spaß. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind noch im Private Banking Kongress. Bei mir ist Witold Barke von Generali Investments. Herzlich willkommen, Herr Barke.
Vielen Dank.
Sie sind bei Generali zuständig für ein Portfolio, das sich um Anleihen, insbesondere Schwellenländeranleihen, rankt. Also wir sind schon mal im exotischeren Bereich. Und vielleicht steigen Sie einfach mal ein und erklären, wie Ihr Portfolio-Baustein bei Generali zu sehen ist. Und sie sagten, es gab eine Übernahme. Sie sind also quasi ein junger Zuwachs für Generale Investments. Und ja, vielleicht lade ich dir ein, einfach mal darüber zu erzählen.
Ja, ein paar Worte dazu. Wir sind Global Evolution, eines der jüngeren Mitglieder in der Generali Fonds-Plattform. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Schwellenländeranleihen. In diesem Bereich decken wir allerdings alles ab, von Lokalwährungsanleihen über Hartwährungsanleihen, Unternehmensanleihen und zu Frontieranleihen, also diese weniger entwickelten, dynamisch wachsenden Volkswirtschaften im Schwellenländerbereich. Wir haben um und bei 17 Milliarden Dollar Asset Under Management, von denen 25 bis 30% circa im Frontier-Bereich investiert sind. Und der Grund, weshalb ich das hervorhebe, ist, dass wir in diesem Bereich ein bisschen Pioniere sind. Wir sind seit 2010 in diesem Bereich unterwegs und sind also, können uns also mit Fug und Recht die Emerging Market Spezialisten für Anleihen, insbesondere im Hause Generali, nennen.
Also ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, denn viele, die sich mit Schwellenländeranleihen beschäftigen, denken erstmal an die klassischen Government Bonds, und da kann man ja einen ETF kaufen, das ist ja alles ganz einfach und dann ist man da irgendwie versorgt. Das ist genau das, was sie nicht machen. Wir geben dem Ganzen Überschrift Don't try this at home. Das, was Sie beschreiben, gibt es nicht als ETF. Und nein, ich glaube, das muss auch sehr aktiv gemanagt und gehandhabt werden, was Sie machen.
Ganz genau.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Frontier Markets, in die Länder, in die Staaten, in denen Sie Anleihen kaufen.
Ja, also lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen, über welche Länder wir hier reden. Das sind überwiegend kleinere Volkswirtschaften, die sich auf einem früheren Entwicklungsstadium befinden im Verhältnis zu den herkömmlichen Schwellenländern wie Brasilien, Mexiko. Wir reden hier über Senegal, wir reden hier über die Elfenbeinküste, die Mongolei. Die meisten dieser Länder gemeinsam haben, ist natürlich, dass sie eine relativ hohe Rendite erwirtschaften. Momentan hat unser Fonds eine Rendite bis zur Laufzeit von, bis zur Fälligkeit von 15%. Und sie haben generell eine geringe Korrelation zu globalen Risikofaktoren. Warum? Und das ist wichtig, weil der Anteil ausländischer Investoren in diesem Segment immer noch relativ gering ist. Das mag sich ein bisschen gefährlich anhören, aber das hat den Effekt, dass wenn es zu Stressphasen am Markt kommt, dann ist die Schlange am Notausgang relativ kurz. Das heißt, es kommt nicht zu gewaltigen Abverkäufen und deshalb haben wir hier eine geringere Volatilität, aber eine höhere Rendite als in den anderen Schwellenländersegmenten. Sie haben vollkommen recht, es gibt keinen ETF und es ist ein Bereich, der eher weniger bekannt ist, wo es weniger Research gibt, was natürlich auch bedeutet, dass die Berührungsangst bei vielen Investoren eher hoch ist in diesem Bereich, was schade ist natürlich aus unserer Sicht, weil es ein einmaliges Verhältnis von Rendite zu Risiko gibt in diesem Bereich und es auch eine Diversifikationsmöglichkeit bietet, ohne dass es zu Lasten der Rendite geht. Unsere Zielrendite liegt zwischen 8-10% Gesamtrendite jährlich.
Gut, dass Sie es gerade sagen, und da sind wir im Prinzip schon bei aktienähnlichen Renditen. Würden Sie Ihren Baustein, und das ist ja sicherlich ein Element, das man in so ein Gesamtvermögen einbauen kann, eher als risikoseitig aktiennah bezeichnen, oder würden Sie sagen, naja, das ist sozusagen für uns noch das Sahnehäubchen im High-Yield-Bereich, das, oder im High-Yield-ähnlichen Bereich, das wir da mitbieten. Sie sprachen nämlich die Volatilität an. Sie kriegen diese Rendite ja zu einer gewissen Volatilität. Ist die dann eher mit dem Aktienbereich vergleichbar?
Nein, und das ist natürlich auch, die Frage ist berechtigt. Wenn man sich das Ganze mal auf Rendite und Volatilität aufgebrochen anschaut, dann bietet der Frontier-Bereich einerseits historisch eine Rendite, die sogar über den von amerikanischen High-Yield-Anleihen liegt, bei einer Volatilität, die vergleichbar zu G7-Staatsanleihen ist. Also deswegen reden wir eben hier auch von einem einmaligen Verhältnis von Rendite und Risiko.
Und was für eine Vola haben wir da etwa in dem Produkt?
Die Zahl ist mir jetzt nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber sie ist jedenfalls im geringen Bereich von den herkömmlichen, im Vergleich zu den herkömmlichen Anleiheklassen. Ja. Und das ist, wie gesagt, kein Zufall, wenn man so will, sondern es hat eben damit zu tun, dass man ein geringes Beta, eine geringe, sagen wir mal, eine geringe Abhängigkeit zu globalen Risikofaktoren sieht. Das heißt, insbesondere natürlich in Phasen, wo der Gesamtmarkt eher schwächelt, da performt dieser Bereich eigentlich sehr gut. Andererseits muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn es zu einer Hose am Markt kommt und generell der Risikoappetit durch die Decke schießt, dann ist dieses Segment vielleicht nicht der Bereich, wo sie die allerhöchste Rendite erwirtschaften. Mhm. Aber über die Jahre gesprochen liegen wir natürlich immer noch sehr, sehr hoch. Deshalb eben auch diese relativ hohe Zielrendite von 8-10%.
Dann fangen wir mal vielleicht bei einer volkswirtschaftlichen Überlegung an, wenn Sie sagen, dass die Gewitterwolken, die Emerging Markets betreffen und die vielleicht globale Umbrüche betreffen oder Unebenheiten, wie wir haben das jetzt alles gesehen in den letzten Jahren, ne? mit einer Abschwächung des Dollars, vielleicht auch mit Zinswenden und Zinszyklen, die manchmal auch sehr überraschend kamen. Wie sind sie dann in den Volkswirtschaften, in denen sie investieren, ich sag mal, Unabhängigkeiten von solchen Risiken? Also warum ist es so, dass die von diesen Gewitterwolken dann nicht beregnet werden? Wie können Sie sozusagen sicherstellen, dass die Märkte, die Sie da abdecken, auch künftig davor sicher sind? Da muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen flexibel sein und andere Frontier Markets, die vielleicht noch nicht auf dem Fokus waren, neu identifizieren. Vielleicht haben Sie da auch Beispiele, die Sie dann neu quasi mit aufgenommen haben. Und andere sind dann schon so sehr am Emerging Market dran, dass sie dann nicht mehr in diesen Frontier Markets zuzurechnen sind.
Ja, also es ist natürlich eine dynamische Welt. Und klar, es gibt auch viele, die sich dann schon näher an den traditionellen Bereich, auf den traditionellen Bereich zubewegen. Aber fangen wir vielleicht mal an mit dem Universum als Ganzes. Wir reden hier von über 100 Ländern. Also das an sich bedeutet natürlich schon reichlich Diversifikationsmöglichkeiten. Wir sind nicht von einem Benchmark gebunden. Das heißt, wir investieren wirklich nur in die Länder, die wir mögen, wo wir einen fundamentalen Case sehen. Wir sind normalerweise in 30 bis 40 dieser Länder investiert. Maximal jedes Land 5% des Portfolios. Das heißt, das an sich sichert natürlich schon eine gewisse Spreizung. Das ist klar. Aber um nochmal dieses geringe Beta, die geringe Verwundbarkeit zu globalen Risikofaktoren zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, wenn jetzt in einem Land wie der Mongolei, wenn das Gros der Staatsanleihen dort von hiesigen Investoren gehalten wird, beispielsweise von Banken der Mongolei, dann ist das natürlich ein Vorteil im Verhältnis zu einer Situation, wo jetzt JP Morgan die meisten dieser Anleihen hält. Wenn letzteres der Fall wäre und globale Renditen durch in den Himmel schießen, das heißt, wir heftige Verluste sehen, krasse Volatilität im Anleihenbereich, dann hat eine internationale Bank, JP Morgan wäre jetzt ein Beispiel, könnte genauso gut irgendeine andere Bank sein, natürlich ein Incitament, dieses Investment zu liquidieren, ja, und die Mittel nach Hause zu nehmen. Das heißt, es kommt zur Kapitalflucht. Wenn es aber hauptsächlich hiesige Investoren, also Investoren der Mongolei, Banken der Mongolei sind, die diese Anleihen halten, dann haben diese nicht das gleiche Incitament oder eher wenig Beweggründe, ihr Geld aus dem Land rauszunehmen. Und das ist dann ganz konkret etwas, was die Volatilität niedrig hält.
Dann sind Sie als Investor in diesem Land quasi auch so eine Art Exot.
Wir sind Pioniere in diesem Bereich, das können wir mit Fug und Recht behaupten. Und es ist natürlich auch, gehört auch zur Wahrheit, dass wir natürlich in einigen dieser Länder auch einen relativ hohen Anteil der Anleihen halten, jedenfalls der Anleihen, die von ausländischen Investoren gehalten werden. Es ist aber immer noch so, dass das insgesamt einen geringen Anteil ausmacht. Das heißt, wir sind jetzt nicht in der Gefahr, dass diese Länder sich jetzt, dass das jetzt ein crowded place sozusagen wird und diese Attraktivität verloren geht. Wir sprechen hier von einem Universum, was ungefähr eine Größe von 700 Milliarden hat. Mhm. Das heißt, es ist nicht klein, aber es ist natürlich immer noch wesentlich kleiner als beispielsweise der Lokalwährungsanleihenbereich, wo Länder wie Brasilien, Mexiko, Südafrika vertreten sind.
Was man ja wirklich nochmal hervorheben muss, wenn wir klassischerweise Anleihen allokieren, dann kennen wir nur ein paar Länder, in denen wir das machen. Weil Sie gerade sagten, wie sehr Sie diversifizieren können in diesem Universum, das Sie da betrachten, dann ist das ja nochmal eine völlig andere Ebene. Und wir reden immer nur über ein paar Länder auf dieser Welt, auf der Aktien- wie auf der Anleihenseite. Und eigentlich ist es sehr schade und vielleicht auch sträflich, dass wir dann sozusagen die anderen Staaten vernachlässigen. Also diese Diversifikation, die Sie genannt haben, die haben wir ja im klassischen westlichen Bereich eigentlich auch nur gefühlt. Vielleicht jetzt durch den Atlantik, durch den Dollar- und Kandollar-Raum und den Euro- und Schweizer Franken- und Pfundraum, aber ansonsten ist ja nicht so viel. Also insofern ein ganz spannender Ansatz. Wie finden Sie denn sozusagen in diesem großen Universum, das ja dann tatsächlich von westlichen Investoren nicht so stark analysiert wird, die Sweet Spots und die Anleihenemittenten und die Emissionen, die Sie verstehen und die Sie mit gutem Gewissen ins Portfolio nehmen können?
Ja, das ist natürlich klar in diesem Bereich eine größere Herausforderung vielleicht als in den etablierteren Märkten. Wir sind fundamental getriebene aktive Investoren. Das heißt, wir bauen unsere Investment Cases auf Fundamentalanalyse auf und haben natürlich auch eine relativ große interne Kompetenz, was diesen Bereich anbelangt, einmal durch unsere Erfahrung, aber wir sind eben auch, wir sind sowohl durch den reinen Analysebereich als auch durch unseren Portfolio-Management-Bereich gut abgedeckt und haben eben auch die Ressourcen, die es bedarf, um beispielsweise diese Länder zu besuchen. Jüngst letzte Woche war ein Kollege von mir in Westafrika, hat dort ein paar Länder besucht. Das muss man, weil, wie gesagt, die Datenlage und das Research, was zur Verfügung steht, wesentlich geringer ist, wesentlich schlechter ist als in herkömmlichen Märkten. Das muss kompensiert werden. Klar. Und da ist es natürlich, das ist das eine, was viele Investoren natürlich von diesem Bereich abhält und diese Berührungsängste erzeugt. Das andere ist natürlich auch, dass es sich hier für viele Investoren um ein Investment handelt, was außerhalb des Benchmark liegt.
Das heißt, bei der Analyse ihrer Emissionen kommen dann auch für Sie nicht so die klassischen Parameter in Frage, die wir für die normalen Anleihen nehmen. Also Sie haben dann wahrscheinlich kein S&P-Rating und Sie finden nicht die üblichen Investmentbankenstudien über die Emissionen. Das machen Sie alles quasi dann selber und müssen es selber befüllen und auch managen.
Das, wenn ich da vielleicht nochmal unterbrechen darf, das bedeutet ja auch, dass es dort viel mehr Ineffizienzen gibt, die man ausnutzen kann, also Möglichkeiten. Ja. Und dass der Markt eben dort noch nicht gesättigt ist. Also für uns sehen wir das eher eben als attraktive Möglichkeit und als Wettbewerbsvorteil, wenn man so will.
Aber wir reden hier von Staatsanleihen und von Unternehmensanleihen?
Wir reden hier in erster Linie von Staatsanleihen, aber im Prinzip könnte es auch Unternehmensanleihen sein, ja.
Ich meine, das ist ja ein Sektor, der dann in den einzelnen Ländern vielleicht noch heranwachsen und sich entwickeln kann.
Ja.
Kann man denn die Investoren, die ganz am Anfang mit ihrer Portfolio, die dabei war, charakterisieren? Heute besprechen wir das ja sozusagen aus der Sicht aller, die ihr Anleihenportfolio diversifizieren müssen. Aber wer waren denn sozusagen die mutigen Anführungszeichen, die von Beginn an mit dabei waren?
Das sind in erster Linie institutionelle Investoren gewesen, die auch klar in dem Niedrigzinsumfeld, in dem wir uns befanden, vor 5 bis 10 Jahren nach Alternativen gesucht haben. Das wäre so quasi die Mehrheit. Mittlerweile ist es ein wesentlich breiteres Feld und wir haben beispielsweise auch Family Office als Kunden dabei.
Ich glaube, dass bei der Überlegung, wie man ein Anleihenportfolio gegen den Kapitalverzehr am Leben hält, ja, als Idee, so ein Baustein extrem wichtig sein kann. Wie sehen Sie denn bei einer klassischen Allokation von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen aus den entwickelten Märkten und dann noch so einen Bereich, der die Emerging Markets abbildet, Ihren Portfolio-Baustein in der Gewichtung? Jetzt wissen wir, der ist sehr performant, der ist sehr renditestark. Der ist dann vielleicht auch mit besonderen politischen, vielleicht auch mit Währungsrisiken ausgestattet. Aber was ist denn sozusagen eine gesunde Dosierung Ihres Portfolio-Bausteins für ein großes, klassisches, wunschgemäß diversifiziertes Portfolio? Was sehen Sie da bei Ihren Kunden?
Also die genaue Gewichtung, das hängt natürlich immer von der Art der Investoren ab und deshalb macht es da wenig Sinn, jetzt mit einer konkreten Zahl zu kommen. Was ich aber generell sagen möchte, ist, dass sowohl die die Renditesituation, wie wir sie jetzt sehen, aber auch die Fundamentaldaten volkswirtschaftlich betrachtet, eigentlich bedeuten, dass es in Zukunft, dass diese Länder in Zukunft eine höhere Gewichtung haben sollten. Was meine ich damit? Ich meine in erster Linie, ich ziele in erster Linie darauf ab, dass Schwellenländer als solches, und das gilt nicht nur für Frontier, für den Frontier-Teil, interessante Antworten auf einige der größten Herausforderungen liefern, denen wir uns als Investoren momentan gegenübersehen. Was meine ich damit? Ich meine die strukturellen Regimewechsel, die wir momentan sehen. Dort könnte man von der Inflation sprechen. Wir haben uns verabschiedet aus dem Niedriginflationsumfeld und haben uns auf einer höheren Inflation, auf einem höheren Inflationslevel eingependelt. Wir haben uns verabschiedet aus der Ära dieses fiskalen Konservatismus, wie er vorherrschend war zwischen der Finanzkrise und der Pandemie. Und wir haben uns auch verabschiedet aus einem Milieu, wo die geopolitische Unsicherheit relativ gering war, und finden uns wieder in einem Milieu, wo die nachhaltig angezogen ist. Warum ist das hier in einem Schwellenländerbereich relevant? Weil alle diese Faktoren, die eben ein unsicheres Marktumfeld insgesamt mit sich ziehen, höhere Volatilität und wahrscheinlich auch kürzere Marktzyklen, sind getrieben durch industrialisierte Länder. Das heißt, sie sind eher... die Spielregeln haben sich eher im Industrieländerbereich verändert, nicht so sehr im Schwellenländerbereich. Das bedeutet natürlich nicht, dass Schwellenländer nicht von diesen strukturellen Regimewechseln beeinflusst werden, aber sie stehen nicht an vorderster Front, wenn es um die negativen Effekte dieser Regimewechsel geht. Und deshalb, denke ich, ist das auch ein Faktor, der diese Outperformance von Schwellenländern in 2025 getrieben hat und in Zukunft auch Schwellenländer auf einem stabileren Fundament stehen lässt. Was als sich für sich genommen bedeutet, bottomline, dass dieser Anleihebereich eigentlich einen höheren Stellenwert in balancierten Portfolios haben sollte.
Ja. Auch weil er ja sozusagen die Gegenthese ist gegen die Regionen, die verlieren durch den Aufstieg des globalen Südens, um es mal ganz generell zu sagen, die verlieren, weil die Überschuldung in der westlichen Welt jetzt wieder, Sie haben es angesprochen, schneller steigt und wir vielleicht unseren Blick auf die Verschuldung in den USA und in Europa vielleicht nicht ganz so kritisch sehen, weil wir es einfach nie gelernt haben, das anzuprangern. Und das sehen wir immer ganz toll bei anderen Regionen, die weit von uns weg sind und in denen wir auch dann aber auch nicht investieren, weil wir sie nicht verstehen. Und Sie sagten die Inflation. Inflation ist ja in den Staaten, in denen Sie investieren, wahrscheinlich ohnehin tendenziell ein Dauergast und damit auch nichts Neues oder nichts, was die Wirtschaft dort aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn wir uns mal überlegen, wie wir 2022 auf die Inflation reagiert haben, da war das ja was völlig anderes. Also sind diese Staaten ja schon ein bisschen robuster, kann man sagen.
Genau, und sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das heißt, wir haben es auch ganz konkret gesehen, im Nachklang der Pandemie haben Zentralbanken der Schwellenländer wesentlich schneller, wesentlich überzeugender reagiert, um diese Inflationswelle zu bekämpfen. Und das Resultat sehen wir jetzt. Die Inflationslücke zwischen Schwellenländern auf der einen Seite und der industrialisierten Welt auf der anderen Seite ist strukturell eingelaufen. Das heißt, auch hier kann man sagen, dass sich das Trade-off zwischen Wachstum und Inflation in der industrialisierten Welt, westlichen Welt, sich nachhaltig verschlechtert hat, während es im Schwellenländerbereich in etwa gleich geblieben ist. Was natürlich insbesondere aus Sicht eines Anleiheninvestors interessant ist, weil es die Durationsseite und die Währungsseite relativ stärker dastehen lässt.
Eigentlich, ich verkürze das jetzt ganz, ganz stark, eigentlich kann man sagen, alle Leute, die heute Gold kaufen, weil sie den normalen Anleihenmarkt immer unattraktiver finden, könnten genauso gut auch ihren Baustein beimischen, weil die Gründe, die dann für Gold sprechen, eigentlich die gleichen sind, die für ihren Baustein sprechen, ne?
Ja, das kann man sagen. Und man kann sogar so weit gehen, dass man hier auch natürlich eine direkte Exponierung kriegt, wenn Sie jetzt konkret das Thema Gold ansprechen. Ein Land wie Usbekistan, was sehr exponiert ist, ist auch einer unserer zentralen Investment Cases momentan, weil wir auch bullish sind, was das Thema Gold anbelangt und man das hier über die Länderexponierung ganz gut spielen kann. Aber darüber hinaus, breiter gesprochen, haben Sie natürlich auch recht, dass es natürlich genau wie Gold in Zukunft dass dieser Bereich eine größere Relevanz hat für ein, nennen wir es mal ein Multi-Asset-Portfolio, als es noch vor 10 Jahren der Fall ist, weil natürlich auch die Geldpolitik global betrachtet nicht mehr so ein eindeutiger positiver Renditetreiber ist. Das heißt, wir haben nicht mehr so sehr dieses Bild The Only Game in Town ist, was die Zentralbanken machen, Lifting All Boats, wenn man das so auf gut Deutsch sagen kann, sondern es ist ein wesentlich diversifizierteres Bild, was natürlich herausfordernd ist für uns als Investoren, was natürlich aber auch den Blick öffnen sollte für Alternativen, die man bisher außer Acht gelassen hat. Und da ist natürlich der Schwellenländerbereich, insbesondere das Frontier-Universum, ein sehr, sehr relevanter Bereich.
Wie gehen Sie mit Währungsschwankungen um in dem Portfolio?
Das ist interessant, weil hatten wir eigentlich auch ein zweischneidiges Bild im Schwellenländerbereich. Wir haben einmal das Währungsrisiko innerhalb der herkömmlichen Lokalwährungsanleihen. Das wären dann, wie gesagt, die großen Länder, Indonesien, Brasilien, Kolumbien. Und dort haben wir natürlich sehr viel Rückenwind erfahren in 2025 durch die Abschwächung des Dollars. Und dort ist natürlich auch die Währungsseite ein Faktor, der belohnt wird, durch diese strukturellen Verbesserungen, über die wir vorhin diskutiert haben. Das heißt, dort ist es quasi ein positiver Renditetreiber, aber eher auch ein prozyklischer Renditetreiber immer noch. Im Frontier-Bereich, und da kommen diese Diversifikationsmöglichkeiten ins Spiel, da funktioniert der Lokalwährungsbereich anders. Auch hier haben wir einen Anteil von Lokalwährungsanleihen. In unserem Fonds sind das 60-70%. Das ist dort aber eher ein defensiver Faktor, der mit dazu beiträgt, die Volatilität in dem Portfolio gering zu halten, weil diese lokalen Investoren, die ja dominant sind, wie ich vorhin angesprochen hatte, die sind hauptsächlich in diesem Lokalwährungsbereich. Das heißt, dort will man gerne dieses Währungsrisiko haben, um den Stabilisierungseffekt mitzunehmen quasi. Während in dem herkömmlichen Schwellenländerbereich, da funktioniert natürlich das Währungsrisiko eher so als prozyklischer Renditetreiber. Und was unsere jetzige Asset-Allokation im Schwellenländeranleihenbereich anbelangt, empfehlen wir daher so ein bisschen so eine Barbell-Strategie, wo wir als defensiven Renditetreiber diese Frontier-Märkte haben, die einerseits die Diversifikationsmöglichkeit bietet, ohne Renditepotenzial aufzugeben, und als offensiver Treiber und Möglichkeit, diese strukturellen Regimewechsel zu spielen, nehmen wir dann aber auch die Lokalwährungsanleihen mit rein, die herkömmlichen, also die größeren Länder, weil wir denken, dass diese Schwellenländerwährung eigentlich noch Potenzial nach oben haben. Also es ist kein einheitliches Bild.
Ja, aber genau dadurch ja auch wieder sozusagen ein Element, das uns davon emanzipiert, wie in Europa die Renditen wieder immer weiter zurückkommen und wir wahrscheinlich, oder das ist jetzt meine These als Family Officer, die für die Gesamtbetrachtung unabhängig ist oder irrelevant ist, dass der Euroraum doch wieder irgendwann im Vergleich zu anderen Währungsräumen eine Schwachwährung wird, eine schwächere Währung wird, und dann eine Währungsdiversifikation, die wir versuchen immer so in den klassischen anderen Industrienationen zu organisieren, eigentlich gar nicht alleine hilft, sondern dass dann ihr Element auch wieder hilft durch die Diversifikation in solche Währungsräume, in denen Bevölkerungswachstum stattfindet, in denen strukturelles hohes Wachstum stattfindet. Sozusagen die Schwäche, die der Euroraum hier immer weiter offenbart, wieder gedämpft wird.
Ja, also es ist natürlich klar, wenn man jetzt die Erwartung hat oder die House View hat, dass der Euro jetzt massiv weiter aufwertet, da muss man sich natürlich überlegen, wie viel Währungsrisiko kann ich dann reinnehmen. Über die Jahre betrachtet im Frontier-Bereich hat der Währungsfaktor generell immer einen leicht negativen Beitrag geleistet, was aber dort von der Carry-Komponente bei weitem übertroffen wurde. Wir sind zwar der Meinung, dass es einerseits weiter ein leichtes Aufwärtspotenzial im Euro gibt, auch gegenüber dem Dollar, glauben aber, dass das Gros der Aufwertung, der Euro-Aufwertung, hinter uns liegt. Mhm. Das hat damit zu tun, dass jetzt langsam auch dieser fiskale Regimewechsel in Deutschland, der wurde jetzt langsam verarbeitet vom Markt. Das war natürlich wirklich auch ein entscheidender Faktor, denke ich, was das relative Wachstum als Währungstreiber anbelangt. Da glauben wir, herrscht weniger Aufwind über die nächsten Monate. Deshalb ist unsere Sorge, dass eine Euro-Aufwertung das Renditepotenzial zunichte macht im Schwellenländerbereich als solches eher gering, was die nächsten 12 Monate anbelangt.
Also bei einer schablonenhaften Betrachtung des Anleihenportfolios. Fasse ich mal zusammen. Da gibt es dort, wo Sie investieren, wahrscheinlich immer in Anführungszeichen die beste Bonität, die Sie da selektieren. Sie sind auf der Staatsanleihenebene unterwegs. Die Unternehmensanleihen entwickelt sich dort erst noch. Bei der Duration kann man wahrscheinlich auch keine wirklich konsistente Strategie fahren, weil die einzelnen Volkswirtschaften natürlich so diversifiziert und unterschiedlich sind in ihren Zyklen, dass man jetzt nicht sagen kann, aktuell fahren wir Short Duration. Aber können Sie darüber was sagen, wie Sie das handhaben?
Doch, das können wir schon. Also einmal auch dort wieder ein zweischneidiges Bild. Da müssen wir wieder ein bisschen unterscheiden zwischen dem herkömmlichen Schwellenländerbereich und dem Frontier-Bereich. Im Frontier-Bereich ist es generell der Fall, dass die Duration relativ gering ist. Da liegen wir zwischen 2 und 3 Jahren. Mhm. Also sehr gering im Verhältnis zu den, na, sagen wir mal, 4 bis 6, 7 Jahren, in denen wir im herkömmlichen Bereich liegen. Das heißt, dort liegen wir eigentlich konstant auf einer relativ niedrigen Duration, was von Vorteil ist, wenn man denkt, dass das Inflationsrisiko strukturell anzieht. Ja. Im herkömmlichen Bereich, und da decken wir, wie gesagt, ja auch alle Bereiche ab, auch Unternehmensanleihen, dort können wir aktiv natürlich die Duration steuern und machen das auch. Weil wir, wie gesagt, ein relativ positives Bild haben, was die Inflation im Schwellenländerbereich anbelangt, relativ zu den industrialisierten Ländern, sind wir auch übergewichtet, was die Duration anbelangt, beispielsweise in vielen lateinamerikanischen Ländern. Wir sind eher untergewichtet in Asien, das hat aber damit zu tun, dass wir dort bewertungsmäßig wenig Potenzial nach oben sehen. Aber klar, wir können das Durationsrisiko gerade in den herkömmlichen Schwellenländersegmenten aktiv steuern und tun das auch. Mhm.
Wie sieht denn sozusagen dann der Notfallwerkzeugkasten aus, wenn Sie mal sehen, jetzt läuft uns gerade bei einer bestimmten Währung was davon oder bei irgendeinem Inflationsdatenpunkt, der davon springt, dann können Sie sozusagen aktiv eingreifen. Sie haben beschrieben, dass Sie da sehr aktiv sind. Wie handhaben Sie das? Verkaufen Sie dann die Anleihen aus dem Segment oder sichern Sie das ab? Ist es absicherbar?
Wir sind hauptsächlich im Cash-Bereich unterwegs. Mhm. Das heißt beispielsweise Argentinien. Dort haben wir jetzt jüngst in unseren Lokalwährungsanleihen die Exponierung runtergefahren, um auch das politische Risiko, was ja jüngst angezogen ist, zu begrenzen. Das heißt, das steuern wir aktiv. Wir sind ja aktive Investoren. Das heißt, wir tun natürlich auch alles, um dieses Punktrisiko in verschiedenen Ländern niedrig zu halten. Es ist natürlich nie zu eliminieren. Aber dadurch, dass wir eben in so vielen Ländern unterwegs sind, haben wir natürlich per se schon eine gewisse Diversifikation, die das Ganze dann auch abfedern dürfte. Und zu guter Letzt muss ich noch sagen, auch in den herkömmlichen Portfolio für Hartwährungsanleihen, für Lokalwährungsanleihen nehmen wir im Gegensatz zu vielen anderen auch immer eine gewisse Portion von Frontier-Anleihen rein, die dann quasi auch als Dämpfer dienen, gerade in etwas raueren Marktphasen, weil sie ein geringeres Beta zu globalen Risikofaktoren haben. Und das ist natürlich etwas, was klar in einem volatileren Marktumfeld auch sehr attraktiv ist. Und dadurch können natürlich Investoren bei uns auch die Vorteile der Frontier-Märkte mitnehmen, obwohl sie nicht rein in diesem Bereich unterwegs sind, sondern vielleicht in einem, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Hardwährungsstrategie investiert sind.
Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir unseren Hörern nochmal genau sagen, wie man sie findet und wie man in ihr Portfolio investiert. Sagen Sie nochmal den Namen des Fonds, bitte.
Das wäre die Frontier-Strategie von Global Evolution. Mhm. Und man kann sich an Generali wenden, wenn man Retail- oder Wholesale-Kunde ist, oder an uns direkt, wenn man ein institutioneller Interessent ist. Wir sind im schönen Dänemark ansässig, im Süden Dänemarks, sind aber lokal präsent. Also es dürfte nicht schwierig sein, uns auffindig zu machen.
Gibt es eigentlich Kunden, die von Ihnen Spezialfonds in diesem Bereich managen lassen, also die dann in Abweichung von Ihrem klassischen Kernportfolio gewisse Schwerpunkte suchen und sie von Ihnen managen lassen?
Ja, das gibt es auch, klar. Der Gros unserer Kunden ist institutionell, aber wie gesagt, wir decken den ganzen Bereich ab, auch über Publikumfonds. Also da ist in Anführungsstrichen für jeden was dabei.
Prima. Ich glaube, wir haben heute einen Baustein kennengelernt, der wirklich dabei hilft, erstens sich von den Risiken unserer entwickelten Märkte etwas zu diversifizieren und emanzipieren. Und ich sage es nochmal, also aus dem Grund, warum wir Gold kaufen, müssen wir uns eigentlich auch Ihrem Portfolio annähern und überlegen, inwieweit das in die Gesamtallokation passt. Herr Backe, vielen Dank für das heutige Gespräch.
Danke
auch. Das war sehr spannend und wir sind gespannt, was die Frontier Markets uns in Zukunft bringen. Es sind ja, ich sag's nochmal, viel mehr, als man das eigentlich denkt. Und da spielt die Musik und es war ein guter Impuls, sich mit seinem Interesse auch mal dahin zu wenden, wo nicht jeder hinschaut. Danke dafür.
Danke auch. Danke für das Gespräch, Hannes.
Jetzt müssen wir noch ein paar Hausaufgaben zu Ende machen. Ich zeige Ihnen jetzt noch die letzten Gespräche vom Private Banking Kongress, die ich auf dem Floor geführt habe. Erste Frage geht an Mario Timpanaro. Kein Private Banking Kongress ohne Mario Timpanaro. Wie sieht er die aktuelle Lage beim Dollar?
Tatsächlich, lieber Christian, die Dollar ist die große Frage. Wir sehen, die Börsen haben sich gut erholt. Der Dollar fliegt an Glaubwürdigkeit. Was sind die Gründe dafür? Das eine ist sicher, was momentan in Washington passiert, aber man muss immer, wie du sagst, das goldste Bild anschauen. Als ich meine erste Ausbildung fertig gemacht habe, war der Dollar gegen Schweizer Franken bei 3 Franken Dollar und das Pound Sterling bei 5 Franken den Pound. Heute sind wir bei 1,09 im Pound Sterling und Franken 79 Rappen. Also ein verkaufter Dollar war ein guter Dollar. Die Frage ist, kann eine andere Währung die Dollar übernehmen? Ich glaube eher nicht, weil man merkt jetzt neue Bündnisse entstehen und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du plötzlich deine Commodities in Renminbi handelst. Das sehe ich nicht richtig, aber die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Dollar ist tiefer. Was ich auch beobachtet habe in diesem Jahr, ist, dass viele Leute in Amerika Profite erzielt haben und Geld repatriiert haben, somit Dollar verkauft und Euro wieder gekauft haben. Und das schlägt keine Kuh weg, das geht ein bisschen der Trend. Wohin das weiterführen wird, das ist die richtige Frage. Ich bin,
das sagst du uns jetzt messerscharf für die nächsten 5 Jahre?
Nur ein verkaufter Dollar ist ein guter Dollar. Schwierig zu sagen. Ich habe auch keine Glassphäre auf dem.
Und es war spannend nachzuhören, welche Themen bei der DWS bzw. bei Xtrackers aktuell besonders nachgefragt sind und welche von den Mandanten und Kunden gespielt werden. Wir sind bei der DWS Xtrackers. Wir haben Arthur Stoll. Herr Stoll, wir sammeln taktische Impulse und taktische Ideen für unsere Taktiktafel. Was sehen Sie denn gerade als besonders nachgefragt bei Ihren Xtrackers an?
Was wir aktuell auf unserer thematischen ETF-Seite sehen, sind vor allem unser AI und Big Data ETF, der sehr stark nachgefragt ist in den letzten Jahren. Ein sehr erfolgreiches Produkt, was wir gesehen haben. Außerdem unsere kürzlich lancierten aktiven ETFs. Sie stehen auch stark im Fokus. Viele Kundengespräche drehen sich um dieses Thema. Aber auch auf der Fixed-Income-Seite beispielsweise unser Euro-Overnight-ETF, einer der erfolgreichsten Produkte, die wir auf der Palette haben. Einfach weil hier viele Kunden die Weitergabe ihrer Bank von den kurzfristigen Zinsen nicht haben, wechseln sie dann zu dieser Produktalternative, um hier dann trotzdem die Zinsen auf ihr Cash sozusagen zu bekommen.
Nun soll ich mal kurz sagen, was aktive ETFs sind.
Aktive ETFs sind, ganz einfach gesprochen, ein ETF. Das ist im Prinzip nur der Mantel eines Fonds. Also das heißt, die Anteile werden auch an der Börse gehandelt. Und die Strategie jetzt, die in diesem Mantel drin ist, ist eine aktiv verwaltete Strategie von einem aktiven Portfolio-Manager, der jetzt versucht, nicht nur passiv einen Index zu replizieren, sondern mit seiner aktiven Strategie eine Überrendite über dem Index zu erwirtschaften.
Lass mal die Kamera weiterlaufen. Ich würde auch gerne so ein Bild anfangen, ob ESG von Ihren Kunden überhaupt noch nachgefragt wird oder ob das ob das total abgeschwächt ist und das eigentlich gerade so ein bisschen, also bei den Privatkunden ausstirbt. Mhm. Meine These ist, das ist jetzt alles auf der Metaebene, das wird natürlich viel. Meine These ist, dass Privatkunden, die es nicht machen müssen, es gerade komplett ausblenden und das komplett ignorieren und diejenigen, die es sich noch machen müssen, natürlich sich dem noch unterwerfen. Aber vielleicht können Sie eine Einschätzung geben, was Sie gerade sehen,
bei der Nachfrage oder bei den Branchen, die Sie abrufen, ob da überhaupt noch ESG eine große Rolle spielt.
Ja, so wie Sie gesagt haben, es gibt Kunden, die beispielsweise institutionelle Kunden, die das von der Regulatorik her auf jeden Fall noch verfolgen müssen. Da sehen wir weiterhin eine Nachfrage, aber vor allem auf der Retail-Kundenseite ist das Thema eigentlich von keiner so großen Bedeutung.
Und anknüpfend an diese Frage bin ich mit diesem Thema auch nochmal auf Mario Timpanaro zugegangen, wie er denn aktuell die ESG-Berücksichtigung bei den Investoren einschätzt.
Das Thema Nachhaltigkeit, aus deiner Sicht etwas, was von den Investoren, die es nicht umsetzen müssen, wieder ja, gerne zur Seite gedrängt wird und die Institutionellen müssen es anders handhaben?
Weißt du, die Regeln über das ESG und die Art 6, 8, wie wir sie haben, oder 9, das wurde von Leuten entwickelt, die gar nicht keine Ahnung haben, wie das umzusetzen ist, ein Portfolio, weil wenn du dich nach dem verschreibst und so anlegst, ist es sehr kompliziert. Also die Hype von ESG ist vorbei, da sagen wir auch viel Greenwashing. Sicher ist ESG, ich würde sagen, sustainable. Sachen zu kaufen, wo du siehst, dass das Produkt oder die Firma, die das vertreibt, eine Dienstleistung nachhaltig ist, dass sich sicher die Winners. Und ich sehe es auch bei den Anlegern, vor allem die jüngeren Generationen, die sind affiner für Sustainable Investment. Das wird sicher noch bleiben. Aber eben, das blöde Greenwashing muss weg, das ist der Hype vorbei.
Und zu guter Letzt haben wir bei Natixis nachgefragt nach Ideen und Impulsen für den Anleihenbereich.
Wir sind bei Nikolaus Weilharter von Natixis. Natixis hat auch einen Stand hier auf dem Private Banking Kongress. Vielen Dank, dass Sie kurz Zeit haben. Wir sammeln taktische Ideen. Und so wie Ihr Haus aufgestellt ist, haben Sie viele taktische Ideen. Und Sie haben gesagt, Sie könnten was aus dem Anleihenbereich beleuchten.
Ja, vielen Dank für die spontane Idee und für die Einladung, kurz über das Thema taktische Ideen zu sprechen. Wie gesagt, Natixis ganz kurz, Multi-Affiliate-Ansatz, managen 1,3 Billionen und haben natürlich im liquiden Bereich, vor allem auf der Rentenseite, sehr spannende Ideen, sehr viele spannende taktische Ideen. Gibt es einen Affiliate, ein Tochterunternehmen, managen rund 35 Milliarden DNCA, sitzen in Paris und sind vor allem in dem Bereich Absolute Return Strategien sehr, sehr stark, sehr groß. Gibt es eine große Kernstrategie, die, wie gesagt, in dem Bereich Absolute Return unterwegs ist. Was ist Ziel der Strategie? Geldmarkt plus 2%. Zinsen kommen wieder etwas runter. Wir sind von den 4% runter jetzt wieder bei rund 2%. Und da wollen viele Investoren etwas mehr. Deshalb Ziel Geldmarkt plus 2 mit Durationsmanagement. Minus 3 bis plus 7 wird die Duration gemanagt in sehr liquiden Märkten, liquide Anleihen, G10 Govies, Emerging Markets, Inflation Linker, was man hier dann am Ende des Tages spielt. Und ja, kann durch diese Strategie, das ist das Ziel, wirklich in jeder Marktphase eine positive, absolute Performance erzielen. Wir kennen alle das Jahr 2022, das war ein sehr, sehr schwieriges Rentenjahr. Da ist auch auf der sehr konservativen Seite sehr viel Geld verloren worden. In dem Jahr hat die Strategie beispielsweise plus 6,5% gemacht. Das heißt, in jeder Marktphase seit 2017, in jedem Jahr gab es eine positive, absolute Performance. Und das Spannende an der Strategie, die ist sehr, sehr unkorreliert zu allen anderen Rentenassetklassen. Das heißt, genau das will man ja im Portfolio haben. Egal, wo jetzt die Zinsen hingehen, hoch, runter, wir wollen in jeder Marktphase, oder der Kunde am Ende des Tages will in jeder Marktphase positive, absolute Performance erzielen.
Und ganz konkret, wie ist der aktuell aufgestellt? Also was sind sozusagen die taktische Ausrichtung aktuell, wenn er so flexibel ist? Dann hat er wahrscheinlich, ja, was für eine Duration?
Duration ist aktuell sehr, sehr lang. Ja? Wir sind dabei, es geht von minus 3 bis plus 7. Wir sind aktuell bei rund plus 6, die Duration. Das ist aber sehr, sehr flexibel. Das ist heute plus 6, kann in 2, 3, 4 Monaten bei minus 1 wieder liegen. Und das Spannende, in den einzelnen Märkten, die gehandelt werden, jetzt beispielsweise innerhalb der Eurozone, außerhalb der Eurozone, ist die Duration wirklich sehr, sehr unterschiedlich gemanagt. Das war sehr, sehr lange Zeit, dass man wirklich innerhalb der Eurozone eine negative Duration hatte, außerhalb der Eurozone eine positive Duration. Ja. Dann gibt es natürlich einmal die Gesamtduration. Aber da wirklich sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Märkten. Deutschland war man sehr, sehr lange, hatte man eine negative Duration, das ändert sich jetzt schon langsam, geht in den positiven Bereich, aber da auch wirklich sehr, sehr aktiv und sehr, sehr unterschiedlich.
Und die Währungskomponente, wenn Sie sagen, Sie legen auch außerhalb des Euro-Bereichs aus, wird die bei Ihnen abgesichert oder haben Sie das Währungsexposure immer
genau, mit? Genau, grundsätzlich ist die Währungskomponente offen. Wir investieren ungefähr 80-85% in Euro, der Rest in Fremdwährungen. Da werden Fremdwährungspaare gebildet. dient zur zusätzlichen Diversifikation im Portfolio bei dieser Strategie. Ist aber jetzt kein zusätzlich, sollte jetzt kein Kerninvestment sein, sondern ist eher ein guter Diversifikator für das Gesamtportfolio, bringt ungefähr 0,5% jährlich an zusätzlicher Performance und Rendite, aber ist jetzt kein wirkliches Kerninvestment, dass man sagt, okay, wenn man in die Strategie reingeht, investiert man da in irgendwelche Währungswetten, sondern eher als Diversifikator.
Also um diese Frage, wie ein Anleihenportfolio eigentlich aufgebaut ist, fehlt noch eine Komponente, nämlich das Kreditrisiko. Ja, die Spreads sind aktuell relativ niedrig und es wird dann schwer, mit normalen Unternehmensanleihen wirklich sportliches Renditeportfolio aufzubauen. Was sind Ihre Kreditexposures? Wie sind gerade so die Ratingstrukturen oder wie nutzen Sie die Phase, dass die Credit Spreads aktuell so niedrig sind?
Natürlich durch das, dass wir sehr, sehr flexibel sind, wie wir investieren können, gehen wir teilweise natürlich auch in den Bereich Emerging Markets dann rein, wo am Ende des Tages ein bisschen mehr Rendite umsteht, dass die Spreads sehr, sehr niedrig sind. Das trifft uns natürlich am Ende des Tages irgendwo alle Manager, aber durch die Flexibilität, dass wir in den unterschiedlichen Märkten aktiv sein können, ist es am Ende des Tages für uns, gibt uns einfach, ermöglicht uns sehr, sehr viele Chancen, was man jetzt in anderen Bereichen, wenn man Plain Vanilla, beispielsweise jetzt Zero Credit, Investment Grade Managed, eben dann nicht hat. Und da sind wir, wie gesagt, sehr flexibel und können da durchaus unterschiedliche Themen umsetzen. Ja.
Vielen Dank. Dankeschön.
Dankeschön.
Wie sieht jetzt unsere Taktiktafel also heute aus? Wir erinnern uns an die vielen überliegenden Themen, die Richard Schmidt in seinen beiden Gesprächen eingebracht hat. Wir erinnern uns an die Handhabung des Tech-Sektors, an US Healthcare als Diversifikator für den Tech-Sektor, ebenso an Goldminenaktien, Gold und Silber auch als Direktanlage, ebenso an die Themen, die ich eingebracht habe, nämlich die Industrials und Small Caps und den Bankenbereich in den USA, der von der One Big Beautiful Bill profitiert. Ebenso China Tech als Diversifikator und die Emerging Markets Banken. Und was wir jetzt gelernt haben, ist sozusagen, dass der Bereich European Growth, wie letzte Woche von Wolfgang Fickus eindrücklich dargestellt, ein wichtiger Diversifikator ist und die Infrastruktur und der Bereich Versorger. Das waren die Takes, die wir auch letzte Woche auf dem Private Banking Kongress aufgeschnappt haben. Heute haben wir jede Menge gelernt über Frontier Markets und deren Diversifikationseffekt im Anleihenbereich. Und ich denke, dass wir Emerging Markets lieber über aktive Portfolios darstellen sollten, weil die Emerging Markets eben strukturell ineffizienter sind als die Märkte, in denen wir sowieso schon überinvestiert sind. Leider sehen wir bei den meisten Portfolios Abbildungen über ETFs dort, wo die globale Streuung etwas feigenblattmäßig dargestellt ist. Vielleicht sollten wir auch viel stärker in diesem Podcast mal über aktiv gemanagte Emerging Markets Portfolios sprechen. Und das war, liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Das große Bild. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Abonnieren Sie uns bitte und schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar. Wir lesen Sie natürlich. Wenden Sie sich mit allen Themen gerne an uns unter bild@pensum.pictures, an mich und die Redaktion. Wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden möchten, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Ich wiederhole nochmal, finden Sie auch in den Shownotes. 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, dann wenden Sie sich gerne an Vanessa Blume und das Marketingteam von Edelstoff Media GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Kommen Sie gut durch die Woche. Herzliche Grüße aus München.